Ja, schön, dass du da bist zum Podcast Power On, dein Mindset für die Jugendhilfe. Heute geht es weiter mit der Audioreihe zum Thema neue Menschenrechte. Ihr habt jetzt die letzten zwei Podcast-Folgen schon was darüber gehört. Und heute geht's los mit den Artikeln. Heute werde ich euch den ersten Artikel vorstellen, nämlich dem Artikel Denken. Und ja, ich werde euch einfach bisschen was dazu erzählen, wie das von Jean-Paul gemeint ist und dann aber auch ganz konkret auf die Jugendhilfe eingehen. Also was bedeutet das für uns, für unsere Arbeit und ja auch für die Systemsprenger. Ich werde genauer auf die Systemsprenger eingehen, das ist so mein Hauptgebiet, mit denen habe ich die meiste Zeit gearbeitet und deswegen werden wir das ein bisschen genauer beleuchten. Genau, ich würde sagen, fangen wir gleich an mit dem ersten Artikel der neuen Menschenrechte, Denken. Ja, Artikel 1 handelt vom Denken. Das ist ein weiteres zentrales Grundbedürfnis des Menschen. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, das tauchte aber gar nicht auf in der Pyramide von Maslow. Und das stimmt. Das wurde zusätzlich hinzugefügt, das Bedürfnis Denken. Weil, das habe ich euch ja schon im letzten Podcast erklärt, wir streben immer danach von der Unbestimmtheit zur Kontrolle. Ja? Also wir streben immer danach, aus Chaos Ordnung zu machen, aus Unschärfe Klarheit, aus Komplexität Einfachheit. Also wir sehnen uns nach Ordnung, nach Klarheit, nach Einfachheit und wir bleiben eben nur überlebensfähig, weil wir ständig dazu gezwungen sind, uns an die Veränderung der Umwelt anzupassen. Also stellt euch mal vor, früher, als wir noch jagen waren, ja, als wir in der Natur gelebt haben, da musste man ja auch ständig Informationen verarbeiten. Ja, man musste ständig gucken, kommt da eine Gefahr oder nicht? Lauert da jetzt der Tiger? Oder muss ich mich zum Angriff bereit machen oder weglaufen? Also man musste ständig Informationen von außen verarbeiten. Ansonsten war man verloren. Und das sagt eben auch, dass der Bauplan der Natur das so vorsieht, dass Lebewesen auch permanent trainieren, um Unbestimmtheit, Chaos, Komplexität und Unklarheit zu reduzieren. Und das erfolgt eben über Informationsverarbeitung und Konzeptualisierung. Darauf gehe ich gleich noch ein. Also Informationsverarbeitung ist, denke ich, klar. Wir nehmen ständig Stimuli auf und verarbeiten sie in unserem Gehirn. Und ohne diese permanente Verarbeitung der aus dem Umwelt strömenden Informationen wäre unser Organismus schnell von der Umwelt abgekoppelt und nicht mehr lebensfähig. Also es muss für permanente kognitive Kontrolle des Umfeldes gesorgt werden. Und wenn wir Informationen verarbeiten, dann werden positive Gefühle ausgelöst. Also wenn wir Informationen verarbeiten, dann ja, haben wir ein positives Gefühl, allerdings nur, wenn diese Informationsverarbeitung unter bestimmten Beschaffenheiten erfüllt wird. Und zwar einmal die Quantität, das heißt nicht zu hoch und nicht zu niedrig. Ja? Wenn es ganz, ganz viele Informationen sind, sind wir überfordert. Wenn es zu wenig sind, sind wir unterfordert. Also die Quantität muss stimmen. Die Komplexität ebenso, ja, wenn etwas zu komplex ist, können wir das nicht begreifen und sind überfordert und wenn es zu einfach ist, sind wir unterfordert. Und genauso auch das Tempo, ja, es darf nicht zu schnell gehen, nicht zu langsam, wenn ihr vielleicht mal an die Schule zurückdenkt, wenn etwas zu schnell ging, weil ihr vielleicht nicht so fit wart auf dem Thema, ja, dann macht das einen natürlich auch nicht wahnsinnig happy. Wenn es zu langsam geht, dann langweilt man sich dann. Also was mir dann immer aufgefallen ist, dass ich dann anderen helfe, das zu begreifen, weil man sich einfach sonst langweilt, wenn man die Sachen schon kennt. Also die Informationsverarbeitung macht zwar positive Gefühle, aber reicht alleine nicht aus. Was wir brauchen, ist eben noch die Konzeptionalisierung und die wird dann mit dem Flow-Gefühl belohnt. Das habe ich euch ja schon im letzten Teil, glaube ich, oder im vorletzten, genau erklärt, was das mit dem Flow auf sich hat. Genau, und was ist jetzt Konzeptionalisierung? Das ist die Erstellung von kognitiven Schemata. Das heißt, diese umfangreichen Informationen, denen wir ausgesetzt sind, ja, wir sind ja immer ganz, ganz vielen Informationen ausgesetzt, die müssen zu kompakten und handlungsmotivierenden Modellen gebündelt werden. Und wenn wir das machen, wenn wir das schaffen, dann werden wir eben mit Flow belohnt. Ja, das heißt, wir müssen diese Informationen reduzieren, komprimieren, sodass sie dann eben ansprechend sind, ja, sodass sie dann zu einem Modell gebündelt sind. Und dieser Komplexitätsreduktionsprozess wird dann mit Flow belohnt. Ja, und was bedeutet das jetzt für die Jugendhilfe? Und da schauen wir uns jetzt mal die Systemsprenger genauer an. Bei den Systemsprengern ist es ja so, dass die einfach Fälle aufweisen oder ja, sagen wir mal, ein Fall, ja, da wo alles dazugehört, ja, das ganze Umfeld, die ganze Biografie, alles, was zu diesem Jugendlichen gehört. Und die weisen eine sehr hohe Komplexität auf, ja, weil in der Biografie einfach schon ganz, ganz viel passiert ist, was nicht so typisch ist, was eigentlich in einer normalen Kindheit nicht passieren sollte, ja, wenn jetzt da Gewalt passiert ist oder die Eltern irgendwie, ja, sich, was könnte denn passiert sein? Die haben Drogen genommen, und oder sie, die Kinder wurden missbraucht, ja, solche Sachen. Das sind ja Sachen, die nicht üblich sind. Ja. Das sind ja ganz viele Informationen, die ein Kind eigentlich nicht hat. Ja, normalerweise wächst man schön mit Mama und Papa auf, geht in den Kindergarten. Und bei den Jugendlichen passieren aber noch viel, viel mehr Dinge. Ja. Das heißt, die haben eine hohe Komplexität an Informationen. Dann haben sie viele Helfer und Helferinnen bisher schon gehabt. Ja. Alle sehen das aus ihrer Sicht. Jeder Helfer, jede Helferin hat eine verschiedene Sichtweise auf den Jugendlichen, warum der Jugendliche jetzt so ist, wie er ist, ja, warum macht er diese Dinge, die er tut, ja, jeder hat sein eigenes Erklärungsmodell, ja, es sind verschiedene Professionen auch beteiligt, ja, also Sozialpädagogen, ja, die haben ihre sozialpädagogische Sicht, Erzieher haben vielleicht noch mal ein bisschen eine andere Sicht, dann sind Therapeuten beteiligt, ja, Psychologen, die haben auch nochmal ihre eigene Sicht, Psychiater, die Eltern, ja, das dann allein im Jugendamt gibt es schon eine andere Sichtweise als von den Betreuern. Ja. Es gibt so viele verschiedene Sichtweisen und in der Mitte ist der Jugendliche, ja, und hat so eine Komplexität außenrum an Informationen. Und das ist ja für uns schon oft überfordernd, ja. Wir müssen ja auch erstmal gucken, was ist mit diesen Jugendlichen los. Ja, wir erforschen, wir gucken uns die Jugendlichen an, wir vergleichen, wir lernen Dinge aus der Psychologie, wir schauen uns ja verschiedene Themen an. Ja. Also für uns ist es ja schon schwierig, manchmal zu begreifen, warum ist der Jugendliche so, wie er ist. Und wenn man sich jetzt mal in den Jugendlichen reinfühlt, ja, dann hat er so eine Komplexität an Informationen, die ihn überfordert. Ne? Und auch eine Quantität, weil es sind so viele Informationen. Ja, jeder, der mit dem Jugendlichen zusammenarbeitet, hat sein Background-Wissen. Ja, ein Psychologe hat die ganze Psychologie. Ein Pädagoge hat die ganze Pädagogik. Also jeder hat so dieses, ja, dieses Wissen, ja, im Hintergrund, das hat der Jugendliche aber ja nicht, ja. Das heißt, es sind so viele Informationen und dann hat er aber auch nicht alle Informationen, weil auf der anderen Seite versuchen wir dann wieder den Jugendlichen zu schützen und ja, verschweigen ihm Informationen oder halten erstmal Informationen zurück, Informationen, über die nur wir uns erstmal austauschen im Team, weil das könnte den Jugendlichen überfordern, der ist ja eh schon überfordert. Das heißt, ja, auf der einen Seite ist er überfordert mit so viel Information, auf der anderen Seite fehlen ihm aber auch Informationen. Ja? Das heißt, der Jugendliche braucht wirklich eine Unterstützung darin, diese Vielzahl an Informationen zu kognitiven Schemata zu bündeln. Und diese Schemata, die sollen dann auch noch kompakt sein. Also klar, kompakt, wenn ich das alles reduziere und komprimiere, dann ist es kompakt und eben überschaubar und begreifbar. Sie sollen dann aber auch handlungsmotivierend sein und auf die Zukunft bezogen sein. Klar, damit der Jugendliche auch was damit anfangen kann, ja, sollen sie ihn zum Handeln motivieren und auf die Zukunft bezogen sein. Und das war jetzt alles sehr theoretisch und ihr wisst, eigentlich mag ich so viel Theorie nicht, sondern ich mag es lieber praktisch und deswegen werde ich euch das jetzt ein bisschen an einem Beispiel erklären und zwar an einem Beispiel, das ihr alle kennt oder zumindest das ihr nachholen könnt, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt ein Beispiel nehme aus meiner Arbeit, dann kann man sich das auch wieder nicht so vorstellen, weil ihr ja nicht dabei wart und den Jugendlichen nicht kennt. Ich habe schon ein paar Mal das Beispiel Tobias Beck genommen, weil ich das einfach ein super tolles Beispiel finde. Und wie gesagt, dass eine öffentliche Person ist, dass man sich, wo man einfach nachholen kann, sich das anschauen kann. Also vielleicht noch mal ganz kurz, wenn ihr den nicht so gut kennt. Der war als Kind in einer Sekte, dem wurde da auch Gewalt angetan, wurde angekettet, bis er eben ja seinen eigenen Willen aufgibt. In der Schule konnte er nicht wahnsinnig viel, kam da nicht so gut an. Im Kindergarten konnte er schon ganz viele Sachen nicht ausschneiden, nicht malen und so weiter. Da wurde er dann ausgegrenzt, musste sich noch mit dem Eselshut in die Ecke setzen und so Sachen. Ja, also da ist schon ganz viel passiert in seiner Kindheit. Im Kindergarten, in der Schule und eben in der Sekte. Das sind schon ganz, ganz viele Informationen, ja, die ein Kind verarbeiten muss. Und dann hat er natürlich ein ganz großes, ja, System außenrum. Einmal die Eltern. Was denken die Eltern? Die waren natürlich überfordert. Was ist mit dem Kind los? Warum benimmt er sich so, wie es sich benimmt? Warum rebelliert es ständig? Die Kindergärtnerin hat ihr eigenes Erklärungsmodell. Ja, der Jugendliche oder das Kind ist einfach dumm, der kann nichts, der muss bestraft werden, weil der rebelliert. Die Lehrer haben ihr eigenes Modell. Ja, das erzählt er auch in einem Interview, wo ihm gesagt wurde, er ist dumm und er kann nichts, er kann absolut gar nichts. Dann kam er zu einem Psychologen, der hat auch sein eigenes Modell. Ja, wie sieht er das Kind? Ja, der hat dann gesehen, hey, der kann gut reden. Ja, das ist sein Talent, der kann gut reden. Und ja, dann gibt es natürlich die Sektenmitglieder und die Mitschüler und jeder hat so seine eigene Sichtweise. Und für das Kind, für den Jugendlichen waren das ja ganz, ganz viele Informationen und er begreift ja natürlich selber nicht, warum bin ich so, wie ich bin? Warum rebelliere ich? Warum tue ich das Ganze? Warum bin ich nicht so wie die anderen Kinder? Warum komme ich da nicht an? Ja? Das sind alles ganz, ganz viele, wie gesagt, Informationen. Das ist alles sehr komplex. Das kann man sich natürlich jetzt aus psychologischer Sicht anschauen, aus pädagogischer, aus ganz vielen, wie sagt man, Professionen. Und jeder wird sein eigenes Erklärungsmodell finden. Er hat irgendwann sein eigenes Schemata gefunden, das kompakt ist, handlungsmotivierend und auf die Zukunft bezogen. Und zwar hat er gesehen, okay, ich habe ein Talent, ich kann gut reden. Das wurde vom System nicht gesehen, ja. Deswegen habe ich ganz lange geglaubt, ich bin nichts wert. So, ganz kompakt. Ich habe ein Talent, das wurde nicht gesehen. Und er macht es dann handlungsmotivierend, ja. Aus diesem Talent kann ich etwas machen. Ich kann Speaker werden. Ja, das ist motivierend. Es gibt einen Beruf, da verdiene ich Geld, indem ich rede, indem ich das mache, was ich gut kann. Und das eben auf die Zukunft bezogen. Ja, natürlich, dieser Beruf hat eine Zukunft. Damit kann ich mich selbst versorgen. Damit kann ich Menschen beeinflussen, deren Leben besser machen und auch noch die Umwelt verbessern. Ja. Tobias Beck setzt sich sehr stark dafür ein, die Meere sauber zu machen. Ja. Das heißt, das ist auf die Zukunft bezogen. Ja. Also er hat für sich diese ganzen Informationen an, was ist mir da alles passiert, ja, was mit der Sekte, mit dem Kindergarten, mit der Schule, da diese ganzen Informationen, wo ja nicht mal die Eltern wussten, was ist los mit diesem Kind, ja, total überfordert waren. Er als Kind natürlich auch, warum bin ich so, wie ich bin? Das hat er irgendwann geschafft, zu einem kompakten, handlungsmotivierten, zukunftsbezogenen Schemata zusammenzupacken. Ich habe ein Talent, gut reden, das wurde vorher nicht gesehen, super kompakt. Ich werde Speaker, das motiviert mich und ja, hat eben Zukunft. Und das zeigt auch, ja, wenn man ihm eben zuhört in den Interviews, dass er vorher eben wahnsinnig unglücklich war und jetzt ein sehr erfülltes Leben führt und jetzt von sich sagt, dass er glücklich ist. Und das ist entstanden dadurch, dass er seine eigene Biografie, also diese Informationen aus der eigenen Biografie verarbeitet hat und zu einem, ja, und konzeptionalisiert hat. Und das ist es meiner Meinung nach, was, ja, wie dieser Artikel 1 mit dem Denken uns in der Jugendhilfe tangiert oder wie wir das nutzen können und wie wir es nutzen sollten, eben den Jugendlichen zu helfen bei diesem Prozess der Informationsverarbeitung und Konzeptionalisierung. Also, dass wir ihm die Informationen zur Verfügung stellen und ihm helfen, diese ganzen Informationen zu verarbeiten, zu reduzieren, zu komprimieren und letztlich ein Schema dazu entwickeln, das kompakt ist, also dass er, ja, dass nicht nur er oder sie, ich sage jetzt immer die männliche Form, ist einfach einfacher, zu einem eher kompakten Schemata, das er ganz einfach erklären kann, ja, ich habe ein Talent, gut reden und das wurde nicht gesehen, super kompakt, ihn zum Handeln motiviert, ja, ich gehe auf die Bühne, ich spreche da und ja, auf die eine Zukunft hat, genau. Ja, that's it. Das, glaube ich, müssen wir einfach ja, mit den Jugendlichen machen. So tangiert uns dieser Artikel, dass wir eben helfen, das Talent zu finden, zu gucken, was kann der oder die Jugendliche daraus machen, wie kann er dadurch seine Zukunft gestalten. Und ja, ich glaube, das ist etwas wahnsinnig, wahnsinnig Wichtiges, was wir immer im Kopf behalten sollten. Und genau, was einfach unsere Aufgabe ist, das mit den Jugendlichen zu bewerkstelligen, was wirklich keine einfache Sache ist, weil natürlich ist jeder Fall anders, jeder Jugendliche hat andere Informationen zu verarbeiten, keiner ist gleich, jeder Mensch hat andere Informationen zu verarbeiten aus seiner Biografie, natürlich ähneln sich die manchmal, aber ganz konkret, ja, hat natürlich jede andere Information zu verarbeiten. Und man muss immer auf den Einzelfall einfach schauen. Ja, wie kannst du konkret diesem Jugendlichen helfen, ja, ein Schema dazu zu bauen, das ihm wirklich weiterhilft, das ihn ins Handeln bringt, das ihm eine Zukunft gibt. Und ich glaube, genau, das ist es und fand eben die Theorie dahinter wahnsinnig schön. Und wenn man das dann noch als Gesetz hat, als politischen Halt, dass man dann Recht darauf hat, dann finde ich, das ist eine wahnsinnig runde Sache. Ja, und wie immer bin ich natürlich gespannt, was ihr dazu sagt. Also, wie legt ihr diesen Artikel aus oder wie findet ihr den? Oder habt ihr auch solche Erfahrungen gemacht? Habt ihr vielleicht auch ein tolles Beispiel, wo ihr sagt, ja, genau, ich habe da auch ein Beispiel von einem Jugendlichen. Der K hat irgendwie eine wahnsinnig komplexe Biografie und wir haben herausgefunden, was sein Talent ist und haben es geschafft, ja, da ihm einen Beruf zu vermitteln, wo er genau das ausleben kann. Das finde ich wahnsinnig interessant. Also teile es gern, entweder hier unter YouTube, unter dem Video über YouTube, wenn du es nicht ganz so öffentlich haben willst. Komm auch gerne in die Facebook-Gruppe Mindset für die Jugendhilfe. Da ist es nochmal ein bisschen intimer, sag ich mal, da sieht das nicht jeder, nur eben wir aus der Gruppe. Und ja, abonniere auch gerne den Kanal, schau auch gerne bei Instagram vorbei. Du bist eingeladen auf allen sozialen Kanälen. genau, und ich freue mich auf einen Austausch mit euch und bin gespannt auf eure Meinung, auf eure Erfahrungen und freue mich da schon drauf. Und ansonsten hört ihr mich nächste Woche. Dann geht's weiter mit dem zweiten Artikel von den neuen Menschenrechten. Und zwar mit dem Thema Gesundheit. Und genau, ich freue mich, wenn ihr mir zuhört und wenn ich auch was von euch höre. Bis dann!